Die nun folgende Fokussendung präsentiert Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer.
Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen, heiße ich Sie zu einer neuen Fokusausgabe von Radio Vorarlberg. Europa befindet sich in der Krise. Rettungsschirme, Stabilitätsmechanismen, Ratingagenturen und Sparprogramme. Das sind die Stichworte, die dieses EU-Europa seit ein paar Jahren begleiten und die Menschen oft nicht sehr frohgemut stimmen, weil mit ihnen Bankenrettung einerseits und sozialer Abstieg andererseits in Zusammenhang gebracht werden. Ein Blick an einem Tag auf das weltweite Börsengeschehen macht deutlich, hier geht es um gewaltige Geldverschiebungen.
Das ist ein kniffliges und sehr schwer lösbares Problem von 3 Billionen täglichen Akten an den Börsen, sind nur 5% auf Warentausch bezogen. Das ist eine eigene Realitätsschicht. Ich habe große Sympathie für kleine Projekte, für kleine Veränderungen. Dagegen habe ich gar nichts, das finde ich gut. Aber das ändert eigentlich an den Machtstrukturen so unmittelbar nichts. Das heißt also, auch die alternativen Positionen müssen im Blick behalten, was die Machtstrukturen der Gesellschaft sind.
Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in einzelnen EU-Mitgliedsländern wie Griechenland, Spanien und Portugal schafft soziale Konflikte und verdammt zur Untätigkeit. Der Mensch aber benötigt Sinn.
Ich kann das nicht näher bestimmen, bin aber ziemlich sicher, dass ein großer Teil der lebendigen Arbeit der Menschen, die auch verknüpft ist mit Selbstwertgefühlen der Menschen, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass der Mensch schon gegenständliche Tätigkeit benötigt, um sich selber Anerkennung zu verschaffen in dieser Gesellschaft, ist es notwendig, darüber nachzudenken, was mit dem Menschen passiert, wenn die Rationalisierungsprozesse weiter fortschreiten. Und Sie können ja heute, was Sie vor 20 Jahren noch nicht konnten, menschenfreie Fabriken beobachten.
Wir scheinen oft keine Zeit für die Weiterentwicklung von Demokratie und für Visionen für dieses Europa, kurz gefasst für die Eurovisionen, zu haben. Alles komme in Gefahr, wenn wir die Gesellschaft, die Demokratie und den gemeinsamen öffentlichen Sektor vernachlässigen. Der deutsche Sozialphilosoph Oskar Negt legt den Finger auf einen wunden Punkt. Wir dürfen die Grundlage unseres demokratischen Rechtsstaats nicht vergessen.
Dieses Vergessen der eigentlichen staatlich-gesellschaftlichen Substanz ist für mich der gefährlichste Punkt in der gegenwärtigen Entwicklung.
Wo sind Visionen und Utopien? Wo die begeisternden Entwürfe für ein Friedensprojekt, das im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, lautet die Frage.
Die utopischen Entwürfe von einer neuen Gesellschaft, ja im Grunde zunächst einmal Versuche sind. Und ich glaube, dass nicht alle Versuche gelingen, muss man einkalkulieren. Also es ist nicht die Erfolglosigkeit der Versuche, sondern dass zu wenig Menschen versuchen, es anders zu machen, ist das Problem einer Gesellschaft.
Wie könnte ein neuer Gesellschaftsentwurf Europas aussehen? Nur noch Utopien sind realistisch, behauptete der renommierte deutsche Sozialphilosoph Oskar Negt in seinem Eröffnungsvortrag zu den 6. Tagen der Utopie im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis. Oskar Negt studierte Rechtswissenschaften, anschließend Soziologie und Philosophie bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Von 1962 bis 1970 war er Assistent von Jürgen Habermas an den Universitäten in Heidelberg und Frankfurt am Main. 1970 wurde er auf den Lehrstuhl für Soziologie der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover berufen, an der er bis zu seiner Emeritierung 2002 lehrte. Professor Negt versuchte bei der Eröffnung der Tage der Utopie den Zweifeln am Projekt Europa etwas entgegenzustellen, getragen von einem Grundoptimismus und Er leitete seinen Vortrag mit dem Verweis auf das ausgezeichnete Europa ein.
Ich glaube, wir haben allen Grund anzunehmen, dass dieses europäische Projekt nicht scheitert. Aus vielen Gründen. Ich glaube, der Friedensnobelpreis für Europa ist gezielt und bewusst vergeben worden. In doppelter Hinsicht. Einmal über 60 Jahre hat es zwischen den einzelnen Nationen Europas keinen Krieg gegeben. Das hat es vorher noch nie gegeben. Zum anderen ist dieser Friedensnobelpreis aber darauf gerichtet, die Friedensfähigkeit Europas zu bewahren und auszubauen. Das heißt auch der Hinweis darauf, dass eben dieser Friede noch nicht eingekehrt ist. Und das hat zweifellos mit Dingen zu tun, die unterhalb der Ebene der Währung und der Institutionen liegen. Ich glaube, dass gegenwärtig die Konzentration auf die Währung eine fatale Wirkung der Spaltung Europas hat. Es ist nicht so, dass die geretteten Banken sich dann wirklich europäisch solidarisch verhalten würden. Da gibt es nicht die geringsten Hinweise dafür. Und das Geld, das verteilt wird in riesigen Summen, die noch vor 10 Jahren, um die 10-Jahre-Rhythmus aufzunehmen, als ausgedacht angenommen würden. Wie kann man 750 Milliarden verpfänden als Rettungsschirm, das Doppelte des deutschen Staatshaushalts verpfänden, wäre vor 10 Jahren noch völlig undenkbar gewesen, wäre irreal gewesen. Ist heute aber diese bedrückende Realität. Das heißt, die grundlegenden Probleme eines Gelingens oder Misslingens der europäischen Integration von Staaten, die über Jahrhunderte getrennt gewesen sind und sich auch bekämpft haben, besteht eigentlich darin, dass die unterschlagene Wirklichkeit öffentlich sichtbar wird. Das sind die sozialen Probleme auf allen Ebenen.
Das Gelingen der europäischen Integration hänge auch von der Friedensfähigkeit der Menschen ab. Und Oskar Negt meint, dass Europa schon mehrfach gelernt habe oder besser lernen musste. Etwa nach dem 30-jährigen Krieg, in dem sich europäische Katholiken und Protestanten bekämpften.
Und ich glaube, Europa wächst nicht zusammen ohne einen kollektiven Lernprozess. Und den kollektiven Lernprozess bezeichne ich als ein Lernen der Völker untereinander. Dass sie wissen und erfahren, dass zum Beispiel in den nordischen Ländern Experimente, auch utopische Experimente, sehr viel in Erziehungssachen gemacht wurden. Das schlägt sich in den positiven Ergebnissen der PISA-Studien wieder. Die haben experimentiert in der Erwachsenenbildung, in der Schulbildung. Überhaupt nichts davon spürt man in Portugal oder Spanien oder Italien. Das heißt, die Völker haben aufgrund des Auseinanderbrechens dieser alten Reichsidee und der Souveränitätsermächtigung der Einzelstaaten auch so etwas wie eine Spezialentwicklung durchgemacht. Der zweite Lernprozess, der sich vollzieht, ist der nach dem Dritten Reich, nach 1945. Man kann das heute noch nachlesen, wenn man es lesen würde, das Ahlner-Programm der CDU. Da steht wörtlich, man darf nie wieder den Fehler begehen, die wirtschaftlich Mächtigen ohne demokratische Kontrolle zu lassen. Und der Kapitalismus als solcher ist nicht imstande, eine friedensfähige Gesellschaft zustande zu bringen. Das Resultat war der Sozialstaat, ein kollektives Resultat der Erfahrung, der Verarbeitung einer Vergangenheit, die so schrecklich war, dass man gesagt hat, im Machtgefüge müssen andere Kontrollmechanismen stattfinden. Es ist nicht zufällig, dass die Plünderung des Sozialstaates in dem Augenblick beginnt, in dem gewissermaßen die Maßverhältnisse zum Osten hin zerbrechen. Ich will es thesenhaft formulieren. Mit dem Abbruch der Mauer beginnt die Plünderung des Sozialstaates. Denn der Sozialstaat war auch darin gegründet, dass wir freier und besser sind in der Daseinsvorsorge der Menschen. Besser und freier. Das war das Programm der Sozialstaatsentwicklung, die auch auf den Fahnen der Gewerkschaften stand. Eine große Koalition bildete eben. Ich erinnere daran, weil die Zerstörung des Sozialstaates ein wesentliches Element der Unsicherheit und des Überlebenskampfes der Menschen geworden ist und damit eine Gefährdung der Demokratie. Die Stabilität der Nachkriegsdemokratie in Europa verdankt sich wesentlich der Reduktion, der Verminderung des Angstrohstoffs in der Gesellschaft. Des Angstrohstoffs, dass die Menschen mit Demokratie weniger Angst haben, sich auf ein Gemeinwesen einzulassen.
Sorge bereitet Oskar Negh die zentrale Rolle, die die Währung, also der Euro, für den Integrationsprozess Europas spiele. Diese geldorientierte Perspektive für die Installierung von Rettungsschirmen.
Das heißt, dass diese Konzentration auf den Euro mit dazu beiträgt, dass die Menschen immer enttäuschter werden von dem, was Europa ist. Ich habe Diskussionen gehabt mit griechischen Intellektuellen und Studierenden, die sagen, so wie das jetzt läuft, bekommt ein einfacher Grieche keinen Euro zu Gesicht. Das heißt, das geht in die Bankensanierung und damit eigentlich werden diejenigen, die in den Produktionsprozessen stecken, noch zusätzlich bestraft. Sie zahlen die Zinsen und so weiter. Das heißt für mich, ein dritter kollektiver Lernprozess ist nötig. Und dieser dritte kollektive Lernprozess hat es damit zu tun, dass wir die Zerfallserscheinungen der Gesellschaft mit berücksichtigen in unseren Überlegungen, was die Krise ausmacht. Was die Krise überhaupt ist. Die gegenwärtige Krise ist für mich nicht verknüpft mit Konjunkturen und Rezession. Die verschärfen das oder mildern das. Es ist eine kulturelle Erosionskrise. Eine kulturelle Erosionskrise insoweit, als die alten Bindungen gekappt werden, verschwinden, aufhören, Loyalitäten, auf die Parteien, das Parteiensystem, noch vor 10 Jahren rechnen kommen, sind dahin. Keine Partei kann sich mehr auf ihre eigene Klientel wirklich verlassen. Nicht Baden-Württemberg, das ein grüner Ministerpräsident ist. Das kann man sich, das ist absurd, sich vorzustellen, Mitte der 90er Jahre, und selbst das Unwahrscheinliche, aber nicht ausgeschlossen, kann eintreten, dass eines Tages ein Grüner in Bayern Ministerpräsident ist. Ich sage, es ist nicht ausgeschlossen, weil hier bestimmte Optionen und bestimmte Bedürfnisse überhaupt nicht mehr erfüllt werden durch die etablierten Parteien. Insofern bildet sich eine gespaltene Realität. Eine gespaltene Realität. Im Unterholz dieser Gesellschaft brodelt es.
Die Analyse von Oskar Negt macht deutlich, dass wir uns in einer Phase des Umbruchs und vor allen Dingen auch in einer Art von Ratlosigkeit befinden. Er nimmt Bezug auf das in dieser Woche beendete und schlecht unterstützte Volksbegehren zu mehr direkter Demokratie und verhehlt sein Erstaunen über den Ausgang nicht.
Wer hat das angezettelt, diese Volksbefragung, direkte Demokratie? Ich meine, das ist jetzt schlimmer für die direkte Demokratie und für die Ausdrucksformen als vorher, wenn solch ein Resultat rauskommt. Das heißt, direkte Demokratie kann man nicht als Thema einer Volksbefragung machen. Da kann man auch eine Volksbefragung machen, wollen Sie besser leben als vorher? Da würde man wahrscheinlich eine erdrückende Zustimmung bekommen. Das heißt, wir haben es mit eigentlich drei Säulen zu tun, die nur in Verbindung das europäische Gerüst des Denkens und die Existenzweise Europas ausmachen. Das ist einmal die Säule des Rechtsstaates. Die Säule des Rechtsstaates, das heißt die Verfahrensrationalität und die Verlässlichkeit des Verfahrens, ist ein wichtiger Punkt eines kollektiven Lernprozesses. Zweitens spielt eine Rolle die Sozialstaatlichkeit. Es muss gekämpft werden dagegen, dass diese sozialstaatliche Bindung des Kapitalismus nicht verloren geht. Das heißt, wenn die Überlebensängste der Menschen wieder wachsen und sie keine demokratischen Orientierungen haben, bildet man einen günstigen Boden für rechtsradikale Entwicklung. Und ich sehe in der Tat die Gefahr rechtsradikaler Entwicklung in den europäischen Ländern ins Zentrum rücken. Holland und Ungarn sind keine Randstaaten mehr. Wenn es sich da vollzieht und in Frankreich und in Deutschland merkwürdigerweise, aber begründet durchaus anders als in den anderen Staaten, weil einfach eine ganz andere Vergangenheit immer wieder ins Blickfeld kommt. Das heißt, die Säule des Rechtsstaats und die Säule des Sozialstaates sind nicht voneinander zu trennen. Und sie bestimmen wesentlich das, was die Säule der Demokratie bedeutet. Und Demokratie ist die einzige staatlich verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss. Wir haben alle anderen Systeme praktisch vorerst umsonst. Die langfristigen Kosten aller autoritären und totalitären Systeme sind gewaltig. Nicht zuletzt auch dadurch, dass die Beschädigung der Subjekte, die Beschädigung der Menschen diese Folgen hat. Man sieht es an lateinamerikanischen Gesellschaftsorten wie Chile, aber anderen auch, wie lange es dauert, kollektive Beschädigung der Subjekte, der Menschen auszugleichen. Das heißt, Demokratie muss gelernt werden, alltäglich, dort, wo sie stattfindet, in den Schulen, auch meinetwegen in den Familien, was das Geschlechterverhältnis betrifft. Das heißt, viele Dinge sind einfach langfristig beschädigt. Und wenn demokratische Strukturen abgebaut werden, sie werden abgebaut gegenwärtig. Direktorialverfassungen der Schulen, der Universitäten, gewissermaßen die Ökonomisierung des gesamten Bildungszusammenhangs führt dazu, dass autoritäre Strukturen immer stärker als die effektiveren angenommen werden. Das ist aber ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Sie sind effektiver, was das Ausgliedern von gegenläufigen Meinungen, auch Utopien betrifft. Aber sie sind nicht kostensparender, diese autoritären Entwicklungen, sondern ganz im Gegenteil, sie sind kostenaufwendiger am Ende.
Für den Sozialphilosophen Oskar Negt birgt die Krise in Europa Gefahren für den inneren Zusammenhalt des demokratischen Gemeinwesens. Insofern betont er die Notwendigkeit des Lernens einer demokratischen Kultur und nicht auf diese zu vergessen.
Demokratie als Lebensform setzt voraus, dass ich einen Begriff vom Gemeinwesen habe. Das heißt von Strukturen, auch Machtstrukturen, die es gibt in der Gesellschaft. Und diese Vernachlässigung des demokratischen Potenzials, der Demokratie als einer Lebensform im gesellschaftlichen Zusammenhang von gesellschaftlichen Lebewesen, ist in der gegenwärtigen Diskussion praktisch nur in Kreisen hier und verschiedenen italienischen Projekten, die so etwas ausprobieren und austauschen, aber offiziell selten in den Medien anzutreffen. Das heißt, hier vollzieht sich das, was in der Antike, in der Zeit von Cicero, als die Respublica Amissa bezeichnet wurde. Und Amissa bedeutet, es hat einen Doppelsinn, vergessen und vernachlässigen. Respublica Amissa. Und Cicero hat ja recht. Caesar übernimmt dann die Diktatorialgewalt. Das heißt, dieses Vergessen der eigentlichen staatlich-gesellschaftlichen Substanz ist für mich der gefährlichste Punkt in der gegenwärtigen Entwicklung. Und da bilden sich immer Gruppierungen, die sagen, dieses ganze demokratische Gehabe mit den indirekten Entscheidungen und mit dem Parlamentarismus reicht nicht mehr aus, unsere Probleme zu lösen. Das heißt, die Tendenz zu verkürzen den Weg zwischen denjenigen, die herrschen, und den Problemen, die es gibt, die Tendenz ist gegenwärtig sehr stark. Ich möchte drei Punkte, die Gefahren aufzeigen. Eine Gefahr besteht in der hingenommenen Polarisierung der gesellschaftlichen Kräfte. Polarisierung in dem Sinne, dass man doch eben auch über Jahrzehnte hingenommen hat, dass offenkundig ein großer Teil des Reichtums aus der Gesellschaft ausgegliedert wird. Es ist ja nicht so, dass niemand gewusst hat oder geahnt hat, wo das Geld bleibt, wo die Wertschöpfung bleibt. Es ist ja absurd, dass die in dem Maße, wie die Produktivität, Produktionskapazitäten gewachsen sind, die Sparzwänge zunehmen. Das ist ja schon seit langem auffällig, dass eigentlich, und es wird jetzt also mit Händen greifbar, Rettungsschirme für Kultur und Schule gibt es nicht. Das wäre ein nachhaltiger Rettungsschirm. Aber welche Geldmittel hier verteilt werden in Bürgschaften und zusätzlichen Stützungsaktionen, das ist ja nicht fiktives Geld, sondern das ist erwirtschaftetes Geld. Das heißt, dass Polarisierung ein Mittel ist, dass sich auch darin dokumentiert, dass man sagt, man muss irgendwie die Exzellenzuniversitäten, Eliteuniversitäten, also das fördern, was Produktionszentrum sein kann. Und so ist es ja auch, dass diese Polarisierung des Bildungssystems eine zusätzliche Armut erzeugt und die Klassenverhältnisse wieder in das Schulsystem reinkommen, was 68, 69, 70 in der sozialliberalen Bildungsreform bekämpft wurde, setzt sich immer stärker durch. Das heißt, die Studierenden, es sind immer weniger Studierende wieder, die aus Unterschichten kommen. Das heißt, Polarisierung ist ein gefährlicher Strukturzusammenhang, in dem der Anschein entsteht, dass die produktiven Potenzen und die begabten Schüler und so weiter konzentriert werden müssen, isoliert werden müssen. Ein Irrtum, aber trotzdem akzeptiert. Oder die Polarisierung von Peripherie und Zentrum. Ich habe immerhin 8 Stunden Fahrt hinter mir von Hannover nach Lindau. Also 3-mal kann man damit nach Madrid fliegen. Das ist die Abkopplung auch der Provinz. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt Sie zur Provinz rechne. Aber es ist schon eine Tragödie, dass kein einziger durchgehender, schneller Zug in diese Region kommt, sondern man muss also 2-3-mal in Ulm und also eine sehr komplizierte. Das heißt, die Peripherie verödet und wird jedenfalls nicht einbezogen in die pflegliche Sorgfalt europäischer Städteverbindungen. Ich glaube, dass das Europa ein städtisches Europa sein wird, aber nicht mit den Ghettos an den Rändern, wie sie sich jetzt allmählich wieder Armutsghettos in Berlin und in anderen Orten bilden. Die Banlieues in Frankreich, die Proteste zeigen die Rebellion derjenigen, die aus diesen Zusammenhängen ausgegrenzt sind. Das heißt, hier sind in den letzten 20 Jahren Richtungen festgelegt worden, die bisher noch nicht wirklich öffentlich diskutiert sind und öffentlich gebrandmarkt sind, die ich aber für gefährlich halte für den europäischen Zusammenhang.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hören Sie die Zusammenfassung des Eröffnungsvortrags des deutschen Sozialphilosophen Professor Oskar Negt zu den 6. Tagen der Utopie im Bildungshaus St. Abogast in Götzis. Professor Negt zeigt sich besorgt über die europäische Wirklichkeit, in der sich alles auf die Rettungsschirme und somit auf die Währung, den Euro, konzentriere. Nicht nur, dass die kulturelle Vielfalt Europas zunehmend unberücksichtigt bleibe, sei die Krise in einzelnen Ländern eine handfeste soziale Krise geworden, mit den Anfälligkeiten für extremistische Tendenzen, die die Demokratie gefährden könnten. Die hohe Arbeitslosigkeit einerseits und die Veränderungen in der Arbeitswelt andererseits bedrohten die Identität, nicht nur die der Gesellschaft, sondern auch die des einzelnen Menschen. Professor Negt spricht von der Ideologie der Flexibilisierung in der Arbeitswelt. Gemeint ist damit, dass eine Flexibilität vom Menschen abverlangt wird, dass er mehrere Jobs benötigt, um Leben und eine Familie erhalten zu können. Mit katastrophalen Auswirkungen auch auf das soziale Leben.
Immer weniger können Menschen von einem Arbeitsplatz oder von zwei Arbeitsplätzen leben. In den Vereinigten Staaten ist es so weit, dass vor 20 Jahren etwa 100 Wochenstunden nötig waren, um einen normalen Haushalt einer Mittelschichtfamilie zu sanieren. Und jetzt über 100 Stunden ist. Das heißt aber jetzt fragmentiert in verschiedenen Zusammenhängen, sodass die Menschen auch untereinander eigentlich nicht mehr richtig in Berührung kommen. Viele der Familien wissen nicht, was ihre jugendlichen Leute unten im Keller machen, ob sie Bomben basteln oder irgendwas anderes machen. Das heißt, hier ist Flexibilisierung ein identitätsbedrohendes Element der Krisenlösung. Das heißt, die Verwurzelung der Menschen ist ein wichtiger Punkt, dass sie irgendwo eine Beziehungsstruktur haben, die ihnen Sicherheit gibt. Das ist ein wesentlicher Punkt der Flexibilität im Sinne der Weltläufigkeit, der Erweiterung der Weltläufigkeit. Sonst eine Verengung der Perspektiven, der Lebensperspektiven. Das dritte Element dieser gefährlichen Entwicklung ist die Dreiteilung der Gesellschaft, die immer schärfer wird. Ich habe Anfang der 80er Jahre noch mit Peter Glotz einiges geschrieben über die Zweidrittelgesellschaft. Und wir haben gesagt, wenn zwei Drittel der Menschen einigermaßen etabliert ist, dann kann man davon sprechen, dass immer Reformprojekte möglich sind, die das letzte Drittel auch integrieren. Das kann ich nicht mehr vertreten. Ich glaube, Alain Touraine hat das für Frankreich mal so projektiert, eine Drittelung der Gesellschaft. Ein Drittel der Menschen in dieser fortgeschrittenen Gesellschaft fühlt sich wohl, ist auch partizipativ und fühlt sich in der Gesellschaft einigermaßen angenommen und weiß gar nicht, was eine Krise ist. Meine Diskussion mit manchen Managern, die auch nicht immer riesige Abfindungssummen bekommen, da stellen die dann am Ende die Frage, du redest immer von Krise, aber wo ist die Krise? Wir haben über 100 Milliarden Exportüberschüsse. Ja, das ist auch nicht die Krise, die ich meine, sondern es ist eine Krise, die eine Dreispaltung der Gesellschaft bezeichnet. Integration, der erste Teil, der zweite Teil ist im Grunde eingebunden in prekären Verhältnissen. Das Prekariat ist gar kein so schlechter Ausdruck für das, was hier abläuft. Kurzfristige Verträge, auch in allen Bereichen. Eine verwandtes Mädchen hat im Tierheim die Ausbildung gemacht, mit fantastischen Noten abgeschlossen und ist entlassen worden am selben Tag. Und hat sich beworben bei anderen Tierheimen und hat dann schließlich eine Arbeit bekommen für ein Jahr, einen Vertrag für ein Jahr. Das heißt, die Fragmentierung auch in den Universitäten und in anderen Bereichen ist so, dass hier sich Lebensängste akkumulieren, notwendigerweise. Und das dritte Drittel ist die wachsende Armee der dauerhaft Überflüssigen. Wenn die Struktur der Arbeitsgesellschaft so bleibt, wie sie ist, werden immer mehr aus dem Zentrum ausgegliedert durch Rationalisierung. Das heißt, wir haben es mit Mechanismen zu tun, die sich sehr stark strukturieren im Hinblick auf eine Konkurrenzgesellschaft, in der so etwas wie solidarische Ökonomie ausgeschlossen ist oder jedenfalls so minder bewertet wird, dass sie auf gesamteuropäischem Niveau dann auch nicht zum Tragen kommt. Denn um nochmal auf die Ursprungsideen von Europa zurückzukommen, für mich ist es unvorstellbar, dass Griechenland, von dem wir zwar aus alter Zeit eigentlich alle Kategorien haben, mit denen wir logisch denken, mit denen wir Dinge begründen, auch selbst der Begriff der Demokratie. Das heißt, das ganze System des Denkens kommt aus diesem Land. Symbolisch Griechenland abzukoppeln und sagen wir, wofür ich sehr bin, die Türkei aufzunehmen, sieht zunächst nicht gravierend aus, ist aber ein fundamentaler Einwand gegen das Gelingen dieses Projektes Europa.
Oskar Negt stellt in unserer Gesellschaft durch die wirtschaftlichen Zwänge die Austrocknung der Fantasien fest. Es geht ihm dabei um den sogenannten Möglichkeitssinn. Immer auch die Chance zu haben, die andere Seite einer Medaille zu betrachten und diese in Form der Fantasie denken zu können. Und Negt zitiert seinen Mentor und Lehrer Theodor W. Adorno.
Wer nicht weiß, was über die Dinge hinausgeht, weiß auch nicht, was sie sind, trifft in einem hohen Maße zu auf denjenigen, der mit Realpolitik zu tun hat. Und ich kann nur noch einmal erwähnen, die Realpolitiker sind die, die im Augenblick die Misere verursacht haben und eigentlich nach demselben Schema fortfahren, so wie die Banker auch ihre Boni weiterverteilen. Würde man einen Menschen des Zeitalters des Perikles fragen, was ist eigentlich der ideale Mensch, auf den hin du bildest, da würde der sagen, das ist der volle Bürger. Das ist derjenige, der einen Begriff von der Gemeinschaft hat. Deshalb ist der Privatmann eigentlich, ja, man kann fast sagen, der Nichtmensch. Aber jedenfalls derjenige, der unter einen Begriff fällt, den wir heute ganz anders verwenden, nämlich derjenige, der geisteskrank ist. Das heißt also, die Menschen sind eingebunden in dieses System des Gemeinwesens. Und wenn man einen Menschen aus der Zeit Humboldts fragen würde, was ist denn das Ziel der Erziehung und der Bildung? Da würde er sagen, der durch Wissenschaft und Philosophie klug gewordene Mensch, der handelt. Das heißt, es gibt Menschenbilder, so wie Leonardo ein Menschenbild repräsentiert, der vielfältig ist, neugierig ist und sich bewegt in dieser Welt. Und wenn man jetzt heute das Menschenbild analysiert, glaube ich, kann man zwei widersprüchliche Positionen feststellen. Nämlich das eine, dass die Menschen verstanden werden sollen als Abhängige von der Warenproduktion. Der allseitig verfügbare Mensch ist eine Komponente des Menschenbildes. Das Gegenteil davon in diesem Menschenbild ist derjenige, der sich auf Höhe der wirtschaftlich Mächtigen, das unternehmerische Selbst, es gibt auch Bücher inzwischen darüber, was ein unternehmerisches Welt ist. Schumpeter hat diese Formel geprägt, Unternehmer ist, wer was unternimmt und nicht wer Kapital hat. Daher kommt auch diese Idiotenidee von der Ich-AG. Nicht, dass gewissermaßen ist jeder ein Unternehmer. und die ja inzwischen hinterlassen hat einen Schuldenberg bei verschiedenen Leuten, denen die Banken Kredite aufgeredet haben. Und wir haben es mit einer dritten Komponente zu tun, nämlich der Autonomiefähigkeit des Menschen. Und die möchte ich hier sehr stark betonen. Der Mensch ist nicht autonom in seinen Entscheidungen, aber er ist autonomiefähig. Und ich glaube, dass bestimmte Elemente der Selbstregulierung, der demokratischen Bestätigung und der demokratischen Aktion eine Rolle spielen, den Menschen aus seinen selbstverschuldeten Unmündigkeitszuständen zu befreien. So hat Kant die Aufklärung verstanden als ein Vernunftprojekt, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist ein wesentliches Element. Wenn ich so sehe, was Sie machen, würde ich sagen, dieses dritte Element des Menschenbildes ist eben sehr wichtig, nicht nur für den Erhalt der Demokratie, sondern auch für ein befriedigendes gesellschaftliches Leben, in dem die Kommunikationsstrukturen eine große Rolle spielen. Also das Der Mensch ist dem Menschen ein Bedürfnis, hat Marx einmal gesagt. Der Mensch ist dem Menschen ein Bedürfnis. Und er ist kein isoliertes Lebewesen. Er kann gar nicht isoliert sein. Und ich glaube, dieser Kampf für das, was Würde ist, und Würde ist, wie Kant sagt, außerhalb der Preiskalkulation. Würde hat keinen Preis.
Eine wesentliche Rolle bei der Beförderung demokratischer Elemente und der gesellschaftlichen Vermittlung spielen die Medien. Für Professor Oskar Negt steuern sie die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft.
Wenn Sie diese vervielfältigten Talkrunden sehen, haben Sie immer sehr ähnliche Themen und es wiederholt sich. Das heißt, es wird ja kommuniziert und in diesen Talkrunden auch vieles erwähnt. Aber es ändert sich nichts. Und die Medien haben die Funktion, für mich ein bisschen die Funktion, wie in der Zeit der auslaufenden Römischen Republik, dass der Circus Maximus in dem Maße wuchs, wie die sozialen Verhältnisse der römischen Gesellschaft zunahmen. Und die Medialisierung unserer Gesellschaft ist in dem Zustand, in dem vor allen Dingen gar nicht durch Ideologien oder so, die vermittelt werden, sondern dass sie einem die Zeit klauen. Man hat dann nicht mehr so viel Zeit. Und dieses Einbinden der Medien in den Alltag hat doch die Funktion, zu pazifizieren, nicht? Und ich glaube, darin liegt die wirklich ideologische Funktion der Medien, nicht aller Medien.
Die öffentlich-rechtlichen Medien schloss Oskar Negt angesichts eines ORF-Mikrofons vor ihm ausdrücklich aus. Und abseits der medialen Schelte wurde von Seiten eines Zuhörers auch eine Art von Resignation spürbar. Es sei ob aller Appelle und Möglichkeiten, die wir hätten, eine Veränderung schwierig.
Ja, aber ich meine, Ihr Plädoyer führt, obwohl Sie es nicht wollen, dazu, dass man angesichts einer unverändert schlechten Situation nichts tun kann. Ja, weil das ist natürlich in der Systemkritik, der radikalen apokalyptischen Systemkritik, immer die Komponente, ich habe ja keinen direkten Einfluss auf die New Yorker Börse. Vielleicht hätte ich sie gerne. Aber wenn die Weltverhältnisse so miserabel sind, dass eigentlich keine Eingriffe möglich sind, dann ist jede Tätigkeit Verschwendung von Energie. Und ich glaube, das ist eben doch notwendig, dass sie hier sich versammeln. Ist ja ein Zeichen dafür, dass es nicht nutzlos ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren über das, was praktisch möglich ist und was theoretisch notwendig ist.
Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen, zitiert Oskar Negh den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Das treffe nicht mehr zu. Die Gewinne von heute erzeugten die Arbeitslosen von morgen, sagt Negh. Bleibt letztlich die Frage nach der Utopie. Sind Sie, die Utopien, die konkrete Verneinung der als unerträglich empfundenen gegenwärtigen Verhältnisse mit der Perspektive und der Entschlossenheit, das Gegebene zum Besseren zu wenden?
Und im Übrigen, das kann ich vielleicht noch sagen, dass die Entwürfe, die utopischen Entwürfe von einer neuen Gesellschaft, wie Plato das versucht und wie andere das versuchen, ja im Grunde zunächst einmal Versuche sind. Und ich glaube, dass nicht alle Versuche gelingen, muss man einkalkulieren. Also es ist nicht die Erfolglosigkeit der Versuche, sondern dass zu wenig Menschen versuchen, es anders zu machen, ist das Problem einer Gesellschaft. Und da kann man nur auf solchen Tagungen motivieren, sich auf Versuche einzulassen und nicht zu erwarten, dass das immer Erfolg hat. Schon die Versuche sind in sich wertvoll.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Zusammenfassung des Eröffnungsvortrages des Sozialphilosophen Oskar Negh zu den Tagen der Utopie 2013 im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis zum Thema »Nur noch Utopien sind realistisch«. Für Interessierte noch ein Hinweis auf Bücher von Oskar Negh. »Gesellschaftsentwurf Europa – Plädoyer für ein gerechtes Gemeinwesen« und »Nur noch Utopien sind realistisch. Politische Interventionen«. Alle Bücher sind im Steidl Verlag Göttingen erschienen.
Diese Fokussendung können Sie nachhören auf der Homepage von Radio Vorarlberg, vorarlberg.orf.at. Wir möchten Sie noch hinweisen auf unser kostenloses Podcast-Abonnement. Damit können Sie die aktuelle Fokussendung downloaden. So steht sie Ihnen zum Mitnehmen und Nachhören zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer ORF Vorarlberg Homepage unter den Stichworten Fokus und Podcast. Sie wissen, vorarlberg.orf.at. Wenn Sie Fragen dazu haben, steht Ihnen wie immer unser Publikumsservice zur Verfügung unter Dornbirn 51.000 sowie der Gestalter der Fokussendung per E-Mail unter johannes.schmiedle@orf.at.
Im Vortrag von Oskar Negh spielten die Urteils- und die Autonomiefähigkeit eine große Rolle, weil es dabei um Demokratie, Politik, um Gesellschaft und unsere Zukunft gehe. Und die Ansatzpunkte sieht der Philosoph und Soziologe dort, wo die Menschen leben und arbeiten, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Schule. In diesen Zwischeneinheiten lasse sich, so Oskar Negh, gesellschaftliche Verantwortung sinnlich erfahren, weil sie dort an das eigene Verhalten zurückgebunden werden könne. Anhand der aufgezeigten Fehlentwicklungen und Gefahrenpotenziale für Demokratie und die Grundlage des öffentlichen Lebens sei jeder von uns gefordert. In diesem Sinne danken Tonmeister Erwin Greusing, Franz Karl Fessler sowie Johannes Schmiedle am Mikrofon für Ihr Interesse und wir freuen uns über hinzugewonnene Einsichten und Erkenntnisse. Wir wünschen eine gute Woche.
Auf einem Stern, sehr weit entfernt, am Ende der Welt, am Ende. eines Tages, dass die Menschen ihre Häuser verließen und dass die Soldaten sich weigerten zu schießen. Schiffe liefen fremde Häfen an, Flugzeuge landeten, wo sie konnten, und an alle Fronten kehrte Ruhe ein. Dies geschah zur gleichen Zeit in allen Ländern und auf allen Kontinenten strebten Menschen den Zentren der Städte zu. Und auf wundersame Weise war in allen Köpfen ein Gedanke, eine Utopie, eine Idee. Wir sind die Menschheit. Wir wollen nicht mehr. Wir sind die Menschheit. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger als lachen, Liebe, leben, singen die ganze Nacht, tanzen und reden, trinken und schreien, unvernünftig, vernünftig sein, alle Macht den Träumern und ihrer Fantasie. Wir sind die Hoffnung, wir sind die Tat, Staatenlose im Menschenstaat. Erteilten Befehle, die niemand befolgte. Sie drückten die Knöpfe an ihren Computern, doch diese Computer erhörten sie nicht. Da stampften sie wütend auf mit den Füßen, doch dies erschütterte nicht mehr die Erde. Es zitterten nur noch die Böden der Räume, von denen aus sie ihren Wahnsinn betrieben. Nicht mehr. Wir sind die Menschheit. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger als lachen, Liebe, leben, singen die ganze Nacht, tanzen und reden, trinken und schreien, unvernünftig, vernünftig sein, alle Macht den Träumern und ihrer Fantasie. Wir sind die Hoffnung, wir sind die Tat, Staatenlose im Menschenstaat. Fernsehapparat und
es schaut den ganzen Tag hinein. Dieses Märchen hat es nie gehört.
Thank you. Musik.